Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo zu einer neuen Folge von dem Eintracht-Podcast Ekstase im Waldstadion, dem Eintracht-Frankfurt-Podcast von Fans für Fans. Wie immer geht's um unseren Lieblingsverein und es ist mal wieder viel passiert. Das sind heute der Matthias, Gude.
Servus.
Und der Marco. Hi Marco.
Gude.
Und ich, Emanuel. Wir starten heute mit dem Thema Wolfsburg. Das wollen wir kurz besprechen. Dann schauen wir natürlich auf die Transfers. Da ist ja auch einiges passiert. Ich denke, worauf wir uns auch freuen können. Bin gespannt, was die anderen dazu sagen. Und dann natürlich auch was, auf das wir uns freuen können, nämlich das Gladbach-Spiel. Also da bin ich jetzt schon richtig angezündet. Und wegen mir könnte jetzt schon Samstagabend sein. Dann würde ich sagen, starten wir einmal direkt rein und gucken noch einmal zurück auf Wolfsburg. Matthias, warst du im Stadion? Was war deine Meinung zum Spiel?
Also, ihr glaubt es kaum, aber es gibt auch noch wichtigere Dinge als die Eintracht für mich. Es sind zwar nicht viele, aber ich hatte meine zwei Mädels zu betreuen. Meine Freundin hat sich mal die verdiente Auszeit genommen übers Wochenende. Und ich habe kurz überlegt, die Kleine mitzunehmen für ihren ersten richtigen Stadionbesuch. Dann als Bundesligaspiel. Sie war dann schon mal bei der Saisonvorbereitung beim Freundschaftsspiel, aber ja, das habe ich dann doch zerschlagen. Dann hätte ich eine Betreuung für die Größe gebraucht und so weiter und habe mir das ganze Schauspiel dann am Fernseher angeschaut, dann mit der Kleinen zusammen, die dann zumindest einmal jubeln durfte. Ja, aber viel mehr jubeln war dann doch nicht so gefühlt. Ja.
Also ich finde, die Halbzeiten waren etwas unterschiedlich. Letzte Saison wäre ich sehr unzufrieden irgendwie rausgegangen. Wir haben so viel Unentschieden gehabt letzte Saison. Zu viele. Am Sonntag habe ich mir aber gedacht, ey, krass, was wir nochmal für einen Impact von der Bank bringen konnten. Die zweite Halbzeit fand ich sehr stark. Mit den Großchancen von Ekitike, Theat und dann noch dem verdienten Ausgleich. Aber auch, dass die Einwechselspieler, sieht man ja an Bahoya und dem Torschützen Usun, was da nochmal von der Bank kam, dass wir das Spiel irgendwie, was sonst so vor sich hingeplätschert wäre, beinahe noch komplett gedreht hätten. Von daher war ich eigentlich, auch aufgrund der Tatsache, dass wir das Spiel nicht verloren haben und Wolfsburg ja durch dieses Eigentor, der überhaupt in der zweiten Halbzeit mal gefährlich vorm Tor war, also ich war zufrieden am Ende des Tages damit und dachte, okay, das ist jetzt hier noch eine bisschen unrunde Phase, aber es ist jetzt auch überhaupt kein Grund zur Sorge. Also ich bin relativ positiv da rausgegangen. Und Matthias, du nicht so.
Nee, also ich nicht. Ich muss schon sagen, das Rom-Spiel habe ich dann mehr oder weniger hingenommen, weil mehr oder weniger es um nichts mehr ging. Oder weil die Spieler wussten, wir müssen nicht unbedingt höher springen, als wir müssen. Aber leider hat sich dann gefühlt, hat sich das so angefühlt, als ob man, wir kamen vorher aus so einer Phase, wo wir dann so ein bisschen Budapest so abgefertigt haben und es gereicht hat, dass wir einfach nur stabil stehen hinten und nicht viel fürs Spiel machen müssen. Gefühlt haben wir das dann in Hoffenheim weitergeführt. Da hat der letzte Biss gefehlt. Und so auch genau wieder jetzt beim Start gegen Wolfsburg, finde ich. Ich finde immer, man sieht nach 10 Minuten eigentlich, wo geht die Reise hin bei unseren Spielen. Legt man direkt, gibt man Gas und Feuer und zeigt dem Gegner direkt, was los ist? Oder lässt man es erstmal ruhiger angehen? Und es spricht für uns, dass das lange, es gab eigentlich, wenn man ehrlich ist, keine großen Torchancen von Wolfsburg, auch wenn die für mich in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft waren. Das spricht theoretisch für diese Idee. Aber dass man dann mehr oder weniger nur eine Viertelstunde Fußball spielt, damit bin ich nicht zufrieden. Und dann vor allem, dass da der Impact von den Auswechselspielern oder Einwechselspielern kommen muss, da müssen sich die Stammspieler schon hinterfragen.
Ich versuche immer so diesen Blick noch von der Mannschaft. Also wie ist das jetzt gerade in der Mannschaft? Also die sind dann donnerstags abends in Rom, dann sind die irgendwann nachts, freitags zu Hause, Sonntag schon wieder hochfahren. Ich finde, man hat so ein bisschen diese Ungenauigkeit im Spiel, würde ich auch der Müdigkeit vielleicht im Kopf ein bisschen anlasten. Deswegen bin ich heilfroh, dass wir diese Playoffs nicht spielen müssen. Und für mich ist immer Trumpf ein geregelter Trainingsbetrieb. Und der ist jetzt gegeben diese Woche. Und vielleicht kommt die Mannschaft da, Stichwort Belastungssteuerung, auch nochmal ein bisschen zur Ruhe und kann dann ein bisschen später erst wieder hochfahren fürs Gladbach-Spiel. Also von daher bin ich auch aufgrund der zweiten Halbzeit zufrieden. Und ich finde es auch nicht so schlimm, dass, also man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass alle Spieler immer bei 100% sind. Und wenn du dir anguckst, wer dann vor 4 Jahren vielleicht von der Bank kam, wie klein dann manchmal auch noch der Impact nur war. Im Vergleich zu dem, was dann am Sonntag gegen Wolfsburg passiert ist, weil ich dachte nämlich auch in der ersten Viertelstunde, ach du je, das plätschert jetzt hier so vor sich hin, das kann in alle Richtungen gehen, aber wahrscheinlich werden wir nicht gewinnen. Dass Frankfurt dann nochmal so zurückkommt und irgendwie das Spiel nochmal so dominieren würde, hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten. Deswegen war ich, liegt mein Fokus da auf dem Positiven. Aber ich denke, ja. Wir werden ja noch aufs Gladbach-Spiel zu sprechen kommen und da wird sich dann zeigen, glaube ich.
Aber
Eine
nochmal.
Frage habe ich. Ich habe das Spiel nicht gesehen, habe aber im Nachhinein halt viel gehört, gelesen. Und habt ihr auch den Eindruck, dass Larsson, also ich will Bauer und ne Uso nicht absprechen, aber findet ihr, dass mit Larsson ein bisschen Struktur ins Spiel kam?
Also, ja, vielleicht mehr Struktur, wobei er ja eigentlich auch nicht dieser Typ ist, der das Spiel lenkt, sondern eher diese schnellen Umschaltsituationen kreiert. Ich finde ich habe Højlund sehr gut gesehen. Also gerade zweikampftechnisch und ich habe in meine Gruppe geschrieben, der einzige 19-Jährige oder der einzige, der hier auf dem Platz Eier hat, ist ein 19-jähriger Neuzugang. Und das ist halt dann bezeichnend, ja. Dann ist man dann wieder schnell bei dem Thema Skiri. Schade, weil ich hatte das Gefühl, dass er die Wochen vorher besser diesen Boss gespielt hat. Dieser Boss hat jetzt gefehlt, ja.
Also ich habe immer das Gefühl, es klappt mit Skiri nur mit Larsson. Egal ob mit Götze in der Rückrunde, das hatten wir auch, glaube ich, schon mit Rahut, das hat auch nicht so funktioniert. Jetzt, also irgendwie, ich glaube, dass nur die zwei ergänzen sich bei uns im Maschinenraum.
Tja, zur Ursprungsfrage noch. Larsson fand ich nicht, dass der die Struktur gebracht hat. Also da fand ich den Impact von gerade auch bei Hoja nochmal besser. Auch Nkunku hat mir ganz gut gefallen, da muss ich sagen übrigens. Und bei Larsson ist, ja, finde ich auch eher der Typ für die Umschaltmomente und der Typ, der den Ball schnell von über den Platz bringt. Also mit dem du gutes Passspiel machen kannst. Und Skiri ist dann so der Staubsauger, ne? Irgendwie so. Also der, finde ich, noch zweikampfstärkere Spieler, der so ein bisschen hinterherräumt. Und ja, das Duo Skiri Larsson gefällt mir auch am besten. Und ohne Larsson ist Skiri auch nicht auf seinem hundertprozentigen Level. Würde ich auch so sehen. Wollen wir an das Wolfsburg-Spiel einen Haken dran machen und zum nächsten Thema kommen? Oder habt ihr noch Ergänzungen?
Also was noch überrascht, dass alle Einwechselspieler Impact gebracht haben. Also Nkunku will ich da nochmal hervorheben, dass er da gefühlt war ja komplett draußen.
Ja.
Das fand ich gut, was er da geleistet hat.
Ja, fand ich auch. Alle Spieler sind ja, das sagt ja immer der Trainer, um vielleicht auch Spieler zu beschwichtigen, aber alle Spieler, die fest eigentlich Kaderplätze haben, werden in einer Saison auch mal wichtig. Also es gibt nicht, auch bei Bayern oder sonst wo, nicht einen Spieler, der in drei Wettbewerben 55 Spiele macht und in allen stark ist, sondern der ist auch mal angeschlagen, der hat auch mal eine schwache Phase, der wird auch mal draußen gelassen und so weiter. Und das ist bei uns auch nicht anders. Deswegen bin ich wirklich gespannt, was ein Nkunku noch macht, was mit Uzun wird, was mit Bayer wird. Also ob die jetzt vielleicht gerade gebraucht werden und wissen, ey, wir können das, wir machen das, wir sind da, wir zeigen uns. Also da freue ich mich eher drüber oder ein Højlund, der ja auch verletzt war am Anfang der Saison, dass der jetzt so in Tritt kommt. Wegen mir kann gerne der 19-jährige Neuzugang, so nenne ich ihn mal, dann die Eier auf dem Platz haben, solange er sie hat und solange es uns hilft. Und dann kann halt auch Skiri entlasten wegen mir. Also da bin ich gar nicht so kritisch, weil das immer in Wellen verläuft, die Form von Spielern. Ja, gut. Die Form von Spielern ist vielleicht eine schöne Überleitung zu unseren Neuzugängen, auf die wir uns, glaube ich, alle freuen können. Wollen wir einfach mal mit Vahi anfangen? Marco, sag doch mal, was erwartest du von El Ghawahi? Was ist das für ein Typ?
Ich finde es gut, dass man jetzt mit Batshuayi ihm den Druck genommen hat. Das ist die richtige Vorgehensweise. Das hat man ja im Winter letzten Jahres nicht probiert mit Kalajdzic und DTKT. Hat da halt nicht so funktioniert, wie man das gedacht hat. Aber er muss sich halt zeigen. Das ist halt, er kommt aus einer schwierigen Phase. Wenn er aber da anknüpft, wo war es denn? Nicht Montpellier, Lens, kann das sein?
Wo er viele Tore gemacht hat.
Aufgehört hat. Ja. War es Lens? Ich weiß Lens, nicht mehr.
Ja, Lens.
Dann wird es auf jeden Fall eine Verstärkung sein, auf jeden Fall. Aber er wird Zeit brauchen. Das auf jeden Fall.
Da weiß ich nicht mal. Diese Verletzung kommt natürlich zur Unzeit und ich glaube auch, diese Kritik sehe ich da auch total, finde ich schwierig, weil man holt die Qualität ja jetzt nicht. Natürlich wäre es schön, wenn sie direkt da wäre, aber das ist ja auch trotzdem eine langfristige, also auch auf die Saison gesehen langfristige. Also wenn er in zwei Spielen oder schon in Gladbach schon, der, wenn wir da schon Mehrwert mit ihm haben, dann ist das ja super. Und dann würde ich immer wieder Qualität vor baldige Einsatzzeit setzen. Also ist ja keine Frage. Und die Qualität und das Potenzial ist enorm.
Ja,
aber es ist halt, deswegen ist der Batshuayi-Transfer so entscheidend, weil wir brauchen die Qualität halt jetzt. Und wenn das nicht mit Batshuayi geklappt hätte, 10 Sekunden war die Rede jetzt, das wäre eng geworden. Ja, ich weiß, viel Kritik mit an Matanovic, jetzt auch verletzt, aber dann hätte man nur Etikette.
Also das wäre fahrlässig für mich. Und also schöne Story dazu, wie Eintracht verrückt ich bin, kann ich euch beschreiben. Ich stand montagsabends um 20 Uhr, kicke ich immer bei den alten Herren. Ich stand am Montag dann, füge da nochmal ein Bild ein, stand am Montag dann mit AirPods auf dem Kunstrasen und habe noch gehört, was passiert, weil um 20 Uhr war ja dann noch nichts fix und ich habe meinen Kumpels schon gesagt, hier, Batshuayi ist geplatzt und dann habe ich dann doch irgendwann angefangen zu Fußball zu spielen selber und dann nach dem Training lese ich auf einmal fix das Ganze, ja, das war schon, ja, war eine heiße Nummer. Ich war schon erst ehrlich gesagt enttäuscht oder fast sauer.
Also wir können wirklich froh sein, dass das damals bei dem Kolumuani-Transfer, da waren ja irgendwann die Leute nicht mehr erreichbar, ne? Also ich glaube, Hellmann war beim Essen und das war ja auch eine Nummer, die richtig peinlich hätte enden können. So die Schlagzeile Frankfurt lässt sich 95 Millionen entgehen mäßig. Und das war ja bei Batshuayi auch jetzt irgendwie eine Frage von Sekunden. Also so bis alle Dokumente hochgeladen waren, da kann man ja nur froh sein, dass es irgendwie eine stabile Internetverbindung gab, weil sonst hätten wir hier die Choupo-Moting-Fax-Geschichte noch, also das wäre dann auch in jedem Transferjahresrückblick würde dann diese Batshuayi-Geschichte kommen, über den wir jetzt schon viel gesprochen haben, ohne direkt über ihn zu sprechen. Ich würde gerne noch mal kurz auf El Ghawahi zurück, denn bei Calcio Berlin habe ich gesehen, dass die auch nochmal die Stats verglichen haben mit Omar Mamouche. Da habe ich gedacht, das könnte ganz gut klappen mit ETK, denn El Ghawahi ist einfach nochmal der straightere Abschlussspieler. Also, und Mamouche hat schon einen super Abschluss, aber ich glaube, Vahi, das, was ihm vielleicht an Variabilität fehlt, so ein bisschen im Spiel, wir reden auf hohem Niveau oder meckern auf hohem Niveau, hat er dann aber im Vergleich zu Mamouche vielleicht noch in seiner Abschlussstärke. Das heißt, so ein Boxspieler, der hat den Ball, Kontaktschuss, zack. Und da sehe ich dann den Ekitike als super Ergänzung, als Vorlagengeber, als einer, der den letzten Ball nochmal abgibt, irgendwie tropfen lässt und dann kommt Vahi und schießt ihn rein. Er ist super schnell, was auch eine richtige Waffe ist. Also das freut mich auch, dass wir dann einen schnellen Sturm haben mit Ikitike und Wahi. Da bin ich auch gespannt drauf. Ja, bei Batshuayi ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz das Tempo, aber da können wir uns, denke ich, auf einen abschlussstarken Spieler freuen, der in allen Top-Ligen mindestens mal ordentliche Werte hat, was seine Torquote angeht, der 31 ist, der nur 2 Millionen gekostet hat, der, wenn was man so liest, ein positiver Typ sein soll, das sagt zumindest Theat, ein harter Arbeiter, aber einer, der gut für die Kabine auch ist und der auch weiß, wo das Tor steht und ja sogar auf Geld verzichtet haben soll, um mit 31 nochmal in einer starken europäischen Liga bei einem starken Verein sich zu zeigen und nicht irgendwie hinter Victor Osimhen bei Galatasaray zu versauern. Also das sind schon eigentlich ganz gute Zutaten. Wie bewertet ihr den Transfer?
Ja, mit 31 nimmt es natürlich ein bisschen ab, aber im Endeffekt ist es eigentlich der gleiche Spielertyp. Das macht es auch für die Mannschaft leichter, wenn Wai dann kommt, weil man muss sich nicht mehr umstellen. Du implementierst jetzt ein System, eine Spielweise, der du nahtlos übergehen kannst. Der logische Moves, was auch die kürzeste Anlaufzeit braucht. Ich habe die Heatmaps verglichen in den letzten Saisons von den zwei, von Wai und Batshuayi. Die sind ziemlich identisch. Von den Räumen, wo sie sich aufhalten, wie sie sich bewegen. Also das sieht gut aus auf jeden Fall.
Also selbst mein YouTube-Casting da hat es auch im Endeffekt so ausgesehen, als ob sie schon ähnliche Spielertypen sind. Das natürlich bringt das jetzt einen Vorteil, dass sich dann die Mannschaftskollegen nicht groß verändern müssen, wenn sie mit einem von den beiden spielen. Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn wir noch einen anderen Stürmer mit in den Kader bekommen hätten, der im Endeffekt diesen Haller-Typ hätte ich noch gern gehabt, der im Endeffekt den Ball mal vorne halten kann. Vielleicht kann das Etikette noch ein bisschen lernen. Wahi ist eher dieser Typ, der den Ballkontakt versucht, direkt schon ins 1 gegen 1 zu gehen und das Spiel schnell zu machen. Wenn wir dann im Mittelfeld keinen Ballschlepper haben oder Dirigent, dann müssen wir halt sehen. Nur gegen hochstehende Mannschaften funktioniert das mit viel Schnelligkeit. Gegen tiefstehende Mannschaften hast du dann natürlich ein Problem. Wobei beide, Wahi und auch Batshuayi, auch für das kurze Dribbling mal da sind und explosiv sind und dann schnell abfließen. Und da haben sie auch sehr ähnliche Ansätze, finde ich, ja. Also nicht lang fackeln, so ein bisschen Jovic-Style. Ich habe jetzt nochmal ein Video angeschaut von Jovic.
Ja. Auch
zack, boom, peng. Genau. Wenn der Ball bis dahin kommt.
Genau. Das reicht ja auch gegen tiefstehende Mannschaften. Also wenn du dann eine lösende Aktion hast und dann einen Stürmer hast, der sofort diese halbe Sekunde, die er hat, zum Abschluss nutzt, dann reicht es. Und das können wir schon machen. Also das traue ich uns auch zu. Das wird natürlich schwieriger als gegen hochstehende Mannschaften, wenn wir nicht übers Tempo kommen können. Aber diese Qualität, das irgendwie aufzulösen, das ist mit Götze, das ist mit Ekitike, Larsson, unseren offensiven Usun, also die können das, die Stürmer in Abschlussposition bringen. Ich bin gespannt, wie Batshuayi bei das, was du gefordert hast oder die wünschen würdest, die Allaire-Nummer mit Ball festmachen, klatschen lassen und wer das vielleicht auch kann. Also er hat die Statur dafür. Das habe ich gerade nicht so auf dem Schirm, ob das auch eine seiner Qualitäten ist, dass man den...
Also zumindest ist er sehr athletisch. Also selbst in seinem Alter noch sehr athletisch. Also das kann man schon sagen. Natürlich geht ihm die Größe ein bisschen ab. Ich glaube 1,96 etwa in die Richtung. Ja, vielleicht kann er das übernehmen. Ja. Bitte?
86.
Ja.
1,86, ja. Nicht 1,96.
Da war vielleicht ein feuchter Versprecher der Wund, mehr in der Wunsch. Verglichen.
Wai und Batshuayi. Batshuayi, Wai ist 4 cm größer und ich glaube 2 Kilo schwerer. Also auch von Gewicht und Größe sind die sehr ähnlich. Also ich glaube, das ist einfach nicht so das Spiel. Ich glaube, da wird Etikette mehr ins Fokus geraten. Aber das hat er auch in der Hinrunde mit Mamouche gemacht. Deswegen kamen ja auch diese ganzen Mamouche-Aktionen, weil Etikette sich zurückgenommen hat und die vorbereitet hat oder die Gegner gebunden hat, rausgezogen hat, etc. Mhm. Das hatte ja Haller in den besten Zeiten bei uns genauso gemacht.
Ja, ich denke halt, Mamouche hat teilweise trotzdem den Ball zumindest bei flachen Anspielen festmachen können. Das geht uns halt vielleicht ein bisschen. Wie gesagt, das müssen wir sehen, ob das Wai oder Batshuayi dann liefern können. Das hat er halt gut gemacht. Und was ich halt schade finde, komme ganz kurz auf Wolfsburg zurück, dieses Tor machst du halt nur mit einem Spieler wie Wind, den du einmal lang anspielst, der ablegt und dieser effektive Stürmer, den wir jetzt zweimal haben im Kader, der das Tor halt macht, ja. Das wäre mein Wunsch quasi, ja. Dann kann auch mal ein Abwehrspieler im Endeffekt einen Ball langschlagen. Gut, Kevin Trapp kann das ja eh nicht, aber also so weit kommt er eh nicht. Aber zumindest hätte der Abwehrspieler es auch mal einfach oder das ganze Team, dass du einfach mal einen Ball langschlägst und auch ein bisschen den Druck im Endeffekt löst und nicht immer hinten klein rausspielen muss. Gerade wenn ein Team dich hoch anläuft, wo wir machen es schon sehr, sehr viel besser, weil wir auch die Spieler dafür haben. Natürlich muss jetzt Tuta im Endeffekt ein Mann werden in den nächsten Spielen und muss da, er darf seine großen, ich fand es gegen Wolfsburg gar nicht schlecht, aber dann hat er halt wieder diesen riesen Bock drin, wie in Rom auch, zwei Stück für mich. Das muss er jetzt zeigen, ja, und da soll er auch vielleicht mal sich klar im Kopf werden, ob diese Wechselgerüchte, die dann als mit der Türkei im Endeffekt noch als im Umlauf sind, ob er dann nicht sich mal klar bekennt zur Eintracht und hat ja im Endeffekt auch vor kurzem Nachwuchs bekommen und einfach hier einen Vertrag unterschreibt und dann halt 100.000 mal den Main runterlaufen lässt.
Der Plan B mit dem Mannstürmer, ich glaube, der Gedanke war schon da, weil das waren ja auch diese Füllkrug-Gerüchte und so.
Ja, und ich habe sogar was mit Jonas Wind gehört. Entschuldigung.
Okay. Ich glaube, in der Saison ist halt schwer, das zu realisieren, weil du musst halt das komplette System umstellen. Und ich glaube, das ist für die angepeilten Ziele, Champions League in die Top 4 reinzukommen, geht man eher jetzt den sicheren Weg und guckt nochmal im Sommer, was man da machen kann. So könnte ich es mir vorstellen.
Ja, ist möglich. Also ich finde, vielleicht kann man Matanovic bis dahin auch wieder eine Chance geben. Das muss man im Endeffekt schauen. Diese Gerüchte, die aufkamen, dass mit Matanovic mit Tesoldi tauscht. Also was ich bis jetzt von Tesoldi gesehen habe, ist das kein Deut besser als Matanovic. Also da kann man ruhig dann lieber in das Material investieren, was man hat und auch den für oft fördern.
Ich glaube, Tresoldi ist ein bisschen athletischer, aber generell ist es ein sehr ähnlicher Spielertyp. Und das mag sein, dass er ein höheres Ceiling hat, aber Stand jetzt ist es halt noch nicht. Der Floor ist genauso oder noch niedriger wie Matanovic. Und Matanovic kennst du, den hast du auf dem Fitnessstand vor der Verletzung, wie du ihn haben wolltest. Der weiß um die Abläufe, der weiß um seine Aufgabe und das ist halt, jetzt musst du halt gucken, dass du mit dem Material, was du hast, arbeitest.
Ja, also nochmal kurz, um Tesoldi abzuschließen, der hat dann, ich glaube, von seinen 6 Toren in der zweiten Liga aktuell hat er dann 3 Abstauber gemacht und also ja, das verändert den Wert also natürlich dann auch drastisch, ja. Aber das können wir damit abschließen.
Ja, apropos abschließen, ich glaube, das waren gute Transfers, oder? Wir können zufrieden sein. Wir haben die Last des Mamouche-Abgangs jetzt auf 2 Spieler verteilt, die ähnlich sind. Ich glaube, für die Team-Chemie wird es auch passen. Die Mannschaft muss sich nicht groß umstellen. Und der eine ist also beide sind für jetzt sozusagen, aber vielleicht können die auch noch mal ein bisschen was voneinander lernen. Ohne es jetzt zu rosarot zu malen, ja. Aber was denkt ihr denn, was ist jetzt möglich im Gladbach-Spiel? Also ich habe richtig Bock auf dieses Spiel und das ist auch wieder ein echtes Kräftemessen gegen eine Mannschaft, die gerade gut drauf ist, den man auch wieder so ein bisschen den Stecker ziehen könnte, weil die Gladbacher sind jetzt, glaube ich, so, ey, wir spielen ja eigentlich eine ganz passable Saison und dann könnte man sie ja schön in ihrem Borussia-Park auch wieder schlagen. Und sich selbst auch zeigen, wie gut die Qualität der Eintracht ist. Wie ist deine Prognose für das Gladbach-Spiel?
Ich würde sagen, wir haben Gladbach zweimal schon klar besiegt. Ich würde schon sagen, dass das schon mal so ein bisschen, da kann man schon mal sehen, ob die uns liegen oder nicht, ja. Und ich glaube auch, es wird ein anderes Spiel als Stuttgart gegen Gladbach. Das war im Endeffekt, wir haben schon viel Glück gehabt, dass sie die besiegt haben. Player fällt aus, soweit ich gehört habe. Natürlich müssen wir Robin Koch ersetzen. Aber wir können natürlich auch schon hoffen, dass wir vorne anders spielen können. Ja. Ich hoffe eigentlich, also Bahoya müsste eigentlich die Chance erhalten. Für mich, ja, auf jeden Fall. Und selbst über Usun muss man nachdenken. In Rom war das, und in Hoffenheim auch, war das leider, hat er fürs Spiel leider wenig getan, aber seine Abschlussstärke und auch jetzt, ich finde, seine Einwechslung, da hat er auch wirklich schon gezeigt, dieses Element hat uns ja komplett gefehlt und das nicht zu ersetzen. Er muss, glaube ich, so ein bisschen Acht geben. Er hat schon in jungen Jahren so eine gewisse Star-Allüren und das muss man ihn auch bei jedem Torjubel, wenn er dann mit den Finger auf seine Lippen geht, ich weiß nicht, schwierig. Also als junger Mensch sollte man im Endeffekt Kritik schon auch annehmen können. Da muss man Acht geben. Also auch seine Anfangspressekonferenz war ja dann schon sehr, sehr souverän, ja, dass Eintracht Frankfurt eine schöne Zwischenstation in seiner Karriere ist. Also da muss man schon auf dem Boden bleiben, denke ich.
Würdest du Batshuayi in der Startelf sehen?
Schwierig. Also ich glaube, heute trainiert er das erste Mal mit. Ich glaube, eben gab es schon mal Bilder, dass er auf dem Platz steht. 3 bis 4 Einheiten. Ja, muss man wirklich sehen. Aber das wäre natürlich ein harter Schlag für die anderen. Also eigentlich nein. Also ich finde, man könnte anfangen mit Bahoya und Usun und kann dann je nach Spielverlauf ihn reinschmeißen.
Denke ich auch. Ich glaube auch nicht, dass Batshuayi mit dem Anspruch hier reinkommt. Ich will jetzt hier am Samstagabend in der Startelf stehen. Ich glaube, der weiß auch wie so ein Kadergefüge ist, wie so ein Mannschaftsgefüge ist. Er ist ja jetzt nicht der Star-Transfer, für den wir jetzt irgendwie 40 Millionen Euro hingelegt haben, der topfit kommt und keine Ahnung, ein bisschen Eingewöhnungszeit wird er sich, glaube ich, auch selbst kurz geben wollen und der wird bestimmt nicht mit der Erwartungshaltung reingehen, dass er in der Startelf steht. Aber ich würde ihn gern sehen. Also so ist es nicht. Vielleicht macht er, also Träumen wird ja erlaubt sein. Aber ja, ich denke, dass Bahoya und Usun das sich verdient hätten, auf jeden Fall nach dem Wolfsburg-Spiel in der Startelf zu stehen und keine Ahnung, was Usun mit dem Finger auf den Mund gemeint hatte, aber ich denke mir so, wenn das jetzt ein Großmaul wäre mit Star-Allüren, der nicht lernwillig ist, dann hätte man schon gar nicht verpflichtet. Und dann wird er auch bei Topmüller nicht die Chancen kriegen, die er ja regelmäßig auch bekommt. Und ich glaube schon, dass der klar genug ist im Kopf zu wissen, dass er Veranlagungen hat für eine ganz starke Karriere, aber dass er auch jeden Tag hart dafür arbeiten muss, um das dann auch in die Tat umzusetzen. Und dann kann es sein, dass er irgendwann an dem Punkt ist, dass er Eintracht Frankfurt entwachsen ist, aber an dem Punkt ist er, ich meine, er ist ja gerade erst mal 19, glaube ich. Ja, an dem Punkt ist er noch nicht und das ist auch gut so und ich glaube, das weiß er auch. Also ich würde es nicht so hochhängen, Matthias.
Nee, also generell, wenn man mit 19...
Durch den Kopfausfall.
Also wenn man mit 19 Jahren schon Fußball-Bundesliga spielt, dann würde das gar nicht funktionieren, wenn man nicht klar im Kopf wäre in der heutigen Zeit, will ich mal behaupten. Ja. Also das schon, ich will es auch nicht überbewerten, aber das sind schon so kleine Zeichen, die mir auch nicht gefallen, ehrlich gesagt. Ja. Der hat eine hohe Veranlagung, das weiß er im Endeffekt auch, aber das ist ähnlich wie bei Frauen, wenn die wissen, dass sie sehr gut aussehen, ist es auch nicht immer gut. Ja.
Das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, Matthias.
Genau, ja.
Das Ding ist, wie bei den Fußballern, die wissen, wenn ein Fußballer weiß, dass er gut ist, dann weiß er auch, dass er gut spielt, dann weiß er auch, dass er gut ist. Und dein Frauenbeispiel ist da auch so. Die wenigsten registrieren das nicht, den eigenen Marktwert. Das ist schon klar. Ja, Männer, dann will ich jetzt hier nochmal einen schönen Ergebnistipp hören fürs Gladbach-Spiel.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Durch den Kochausfall. Wir haben in letzter Zeit öfters mit der Reihe Fünferkette, die immer mal sich verschiebt, gespielt. Was machen wir da? Weil es wird ja ein bisschen enger jetzt. Am Ende ist wahrscheinlich noch nicht 100% fit. Also ja, im Training schon, klar, aber spielfit. Würdet ihr da eher auf die Viererkette, klassische Viererkette, zurückgehen?
Nein. Weil Tuta im Endeffekt mir da noch zu fahrig ist. Aber eigentlich ist Tuta dann auch nicht der Mann für die Mitte.
Aber ich finde, gerade jetzt, ich glaube, Tuta ist auch so ein Typ, der braucht das Vertrauen vom Trainer, der braucht ein bisschen Nestwärme und Tuta kann herausragend auch diese Position spielen. glaube, gerade wenn man ihm jetzt in dieser Phase das Vertrauen gibt, und ich glaube, Topmöller ist in sowas wirklich sehr, sehr stark, Spielern Ruhe gibt, Vertrauen gibt. Wenn er ihn aufstellen würde, ich hätte immer noch kein Bedenken. Ich weiß, die letzten Spiele waren nicht sonderlich gut, aber er hat auch schon echt stark gespielt in dieser Saison. Also warum sollte er nicht auch da wieder hinkommen? Und ich hätte jetzt wirklich keine Bauchschmerzen, wenn Tuta in der Mitte stehen würde.
Also er hat eine sehr starke Entwicklung hier diese Saison nochmal genommen, finde ich. Die letzten Spiele. Vielleicht hat das auch ein bisschen der Spielrhythmus im Endeffekt da eine Rolle gespielt. Aber er muss sich da halt schon nochmal drauf fokussieren, dass das vielleicht, natürlich war es auch beide Tore unglücklich, ja, oder zwei in Rom ein bisschen unglücklich und jetzt das Thema auch unglücklich, wo Trapp für mich auch trotzdem auch nicht komplett unschuldig war, ja, aber ist passiert.
Ja, die Kommunikation hat nicht gestimmt.
Ja, das Tor ich sehe da genauso. Die Kommunikation. Ich sehe da genauso eine Verantwortung bei Trapp wie bei Tuta, der sich natürlich in dem entscheidenden Moment falsch orientiert. Aber also Trapp muss ja irgendwas gerufen haben, sonst wäre Tuta ja nicht so defensiv geblieben beim Klären des Balles. Sonst hätte er den ja einfach weggeschlagen.
Also Emal, du warst Torwart, oder?
Ja.
Also ich kenne das noch früher so vom Amateurfußball, dass wenn es gibt Torhüter, die rufen halt Torwart. Extrem laut und fordernd oder und dann sind die da und dann ist auch egal, wer da ist, ob es ein eigener Mitspieler ist oder so, macht halt Kevin Trapp nicht, das hätte zum Beispiel die Lösung sein können, ja. Es war von beiden so halbgar.
Genau.
Nee, aber dann können wir Tuta in der Mitte sehr hart. Und Collins. Wahrscheinlich, ja. Christensen macht es im Endeffekt auf Außen, finde ich, aktuell sehr gut offensiv. Ja, links Brown. Also die Mannschaft stellt sich schon so fast ein bisschen von selbst auf.
Ja. Ja, absolut. Eine Defensive, absolut.
Wollt ihr noch den Rest der Aufstellung durchgehen? Also was machen wir im Zentrum?
Larsson, Skiri.
Skiri, ja. Vorne Etikete, Baroja, Götze. Aber für mich, ich sehe Götze nicht gern so weit außen. Ja. Also ich sehe ihn gern. Er läuft sehr, sehr viel. Also gerade da ist der Marco wieder mit seiner Hitmap gefragt. Er ist auf mehr oder weniger gefühlt auf dem ganzen Spielfeld zu sehen. Das ist auch immer noch krass. Auch wenn er der Opa ja fast bei uns oder der Opa bei uns auf dem Platz ist. Vielleicht kann man versuchen, so ein bisschen mehr das Etikette und bei Hoja mehr vorschieben und Götze dahinter oder so, aber das verschiebt sich auch im Spielfeld natürlich ein bisschen situationsbedingt und so, aber ja, ich glaube, das ist die Aufstellung, mehr oder weniger.
Okay, dann will ich jetzt aber wirklich noch einen Ergebnistipp hören, Männer. Jetzt aber. Marco, fang mal an.
Warum nicht? Ich bin mal optimistisch. Wir gewinnen das 3-1 und Batshuayi wird eingewechselt und in der Abwesen macht noch zwei Dinger.
Zwei? Okay, alles klar. Gut, Matthias.
Also ich wollte ja auch sehr optimistisch sein. Also mir wäre es sogar auch ein 3-1. Aber Batshuayi macht nur eins.
Ey, ich wollte, also das gibt's doch nicht. Ich wollte auch 3-1 tippen. Wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Also wirklich nicht. Aber dann muss ich ja schon irgendwas anderes. Dann gehe ich eine Nummer tiefer und sage 2-0. Und Batshuayi kommt rein und legt einen auf. So.
Die Erwartungen für ihn sind hoch.
Ja, gut, aber wir haben jetzt auch. Er ist ja auch ein Stürmer, der gezeigt hat, was er kann. Also von daher haben wir hier nicht einen Feld-, Wald- und Wiesenstürmer geholt. Ja gut, Männer, dann würde ich sagen, machen wir hier heute den Deckel drauf, freuen uns über unsere Transfers, freuen uns auf das Spiel gegen Gladbach und werden dann den Kassensturz machen in unserer nächsten Folge, was von unseren Prognosen noch so übrig geblieben ist, oder?
Hört sich gut an.
So sieht's aus, ja.
Und dann? Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. In diesem Sinne. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.